das gar nicht mehr annehmen, weil meine Arbeit mir das nicht erlaubt, so einen ganzen Vormittag dort zu sein. Aber dieses Thema konnte ich einfach nicht ablehnen. Ich bin 1942 als 10-jähriger Junge zum ersten Mal ins Weiglerhaus gekommen und dort Wilhelm Busch begegnet. Es war die Kriegszeit, aber Essen war noch nicht zerstört. Auch das Weiglerhaus war noch nicht von Bomben getroffen. Es war im Herbst 1942. Und er leitete dort eine Stunde für 10- und 11-Jährige. Das hat er damals im Krieg auch selber getan. Und bis dann im März 1943 die Essener Innenstadt in zwei Bombenangriffen fast völlig zerstört wurde und wir dann Essen verlassen mussten, habe ich die Stunden besucht. Und Erinnerung ist mir geblieben, ein Mann, der erzählen konnte. Der erzählen konnte, wie ich keinen anderen mehr erlebt habe. Biblische Geschichten, sonstige Geschichten, einfach erzählen konnte. Ein Mann, der sich auch auf die kleine Gruppe, die da zusammenkam, denn das können Sie sich ja vorstellen, dass wir 1942 nicht so viele gewesen sind, intensiv vorbereitete und ihnen eine Stunde hielt, deren Glanz sie die Woche begleitete. Ich habe damals nicht viel vom Glauben begriffen, aber eine Gemeinschaft erfahren und ich bin einem Menschen begegnet, von dem mir bewusst wurde, er weiß sich von Jesus geborgen und er hat Jesus lieb. Wir haben dann später viele Jahre zusammengearbeitet. Walter Heidenbeck hat darauf hingewiesen, dass ich dann 1962 sein Nachfolger wurde im Weiglerhaus. Und zu dem Schweren, was ich zu tun hatte, gehörte ihn zur letzten Ruhe zu begleiten, also seine Beerdigung zu halten und die Predigt bei seiner Beerdigung 1966. Und wenn ich mich jetzt frage bei diesem Evangelisten Busch, worin lag denn vielleicht der Schlüssel für seine Glaubwürdigkeit? Denn glaubwürdig war er. Dann kann ich darauf nur eine Antwort geben. Das Zeugnis und der Zeuge waren in einem hohen Maße identisch. Er sagte, was er lebte, und er lebte, was er sagte. Er sagte auch nicht mehr, als er mit seinem Leben einlösen konnte. Aber was er sagte, löste er auch mit seinem Leben ein. Er war für uns ein Märtyrer, und nicht nur für uns. In der Großen Schwesterkirche wäre er heute bei den Märtyrern, der um Christi willen gefangen war, gelitten hat, Schmach getragen hat und der durchgetragen worden ist. Und beim evangelistischen Dienst, ob Sie nun im Großen oder im Kleinen wahrnehmen, bei jedem missionarischen Dienst, bei jedem geistlichen Dienst, wird es am Ende darum gehen, ob man in einem Glaubensleben steht, das eine hohe Übereinstimmung zwischen dem, was man glauben darf und dem, was man leben kann, hat. Und ich glaube, dass darin seine Glaubwürdigkeit lag und auch ein Schlüssel zu seiner Vollmacht. Ehe ich nun auf Einzelheiten gehe, möchte ich Ihnen drei Grundregeln nennen, die für den Evangelisten Busch ganz wichtig waren, aber sonst auch für seinen Dienst. Erstens, er hat mir einmal erzählt, und ich will viel erzählen, denn er war ja ein Mann der Erzählung, und Sie haben ja einen unter sich, Paul Dorf, der noch mehr erzählen kann und der noch länger mit ihm zusammengearbeitet hat. Also, wir erzählen. Und er hat mir einmal erzählt, dass er sich vorgenommen habe und das auch durchgehalten habe, bei jeder Verkündigung, bei jeder Predigt, bei jeder Bibelstunde, wenn er alles vorbereitet hatte, noch einmal zwei Fragen zu stellen. Erstens, was würdest du sagen, wenn dies deine erste Predigt wäre? Und dann, weil man ja bei einer ersten Predigt sich vorstellen muss, als Zeuge, sich selber auch einzubringen hat als Zeuge. Und die zweite Frage, was würdest du sagen müssen, wenn du wüsstest, dies ist deine letzte Predigt? Dies ist das letzte Wort, das du dieser Gemeinde zu verkündigen hast und ihr zu sagen hast. Und das lag über seiner Verkündigung. Die Entschlossenheit des ersten und des letzten Wortes. Mir hat das viel geholfen. Denn wenn man viel machen muss, kann man ja vieles auch nur machen mit einer guten Einübung, mit einer guten Routine. Es geht ja häufig nicht anders. Aber die Verkündigung des Evangeliums verträgt ja eigentlich das Routinierte nicht. Und wenn man sich fragt, wie kann man dem entgehen, dann war mir das eine Hilfe. Und wenn Sie die evangelistischen Vorträge vielleicht einmal lesen, ich habe gebeten, dass einer abgezogen wird und jetzt auf den Tischen liegt, und lesen Sie mal unter der Perspektive. Sie werden vieles darin finden, was ist mein erstes Wort und was ist mein letztes Wort. Es ist ja auch so, und darum ist diese Richtung auch so wichtig, dass ja meistens das Erste so stark in Erinnerung bleibt. Wenn Sie sich mal überlegen, was Sie von anderen Menschen behalten, dann sind es oft die ersten Eindrücke und die letzten Eindrücke. Das Erste, wie man einem Menschen begegnet ist und was einen daran getroffen und überzeugt hat, und dann das Letzte, man Abschied nahm und der Tod hat geschieden. Auch von daher ist es wichtig, sich bei der evangelistischen Verkündigung zu fragen, was wäre mein erstes Wort und was wäre mein letztes Wort? Die zweite Grundregel, das erzählte er von Spurgeon, dem englischen Erweckungsprediger, den er sehr geliebt hat. Die zweite Grundregel, zu Spurgeon kam ein junger Pastor und sagte, wie kommt es, dass bei Ihnen in jeder Predigt, in jedem Gottesdienst Menschen zum Glauben kommen? Ja, sagt Spurgeon dann, meinen Sie denn, das müsste in jedem Gottesdienst der Fall sein? Nein, sagt der Prediger, natürlich nicht, aber es könnte doch gelegentlich der Fall sein. Ja, sagt Spurgeon, sehen, und das ist der Fehler. Wenn Sie nicht die Erwartung haben, dass es bei jeder Predigt geschieht und dass es bei jedem Gottesdienst geschieht, dann geschieht es ja wahrscheinlich auch nicht, wenn Sie nichts von Jesus erwarten. Also die Erwartung, dass Jesus Christus gegenwärtig ist und dass seine Gegenwart nicht vergeblich ist, sondern dass er als der Gegenwärtige handelt, zum Glauben führt oder zum Gericht. Diese Erwartung bestimmte die Verkündigung von Wilhelm Busch in all ihren Teilen ganz stark. Er erwartete in der sonntäglichen Predigt, in der biblischen Geschichtserzählung vor den Jungen, in der evangelistischen Verkündigung, dass Jesus gegenwärtig ist und Heil schafft und Menschen zum Glauben führt. Und diese Erwartung, dieser Glaubenserwartung, liegt auch über den evangelistischen Vorträgen, die ja in diesem Buch da sind. Und die dritte Grundregel, er hat mir einmal erzählt, dass er sich vorgenommen habe, als junger Pfarrer ganz zu Beginn seines Dienstes in Bielefeld, er war da ja als erstes Pastor, kam dann nach Essen, hat in Essen eine Arbeitergemeinde gehabt und ist dann, aber Paul Dorr mag es korrigieren, so um 1929, 30 ins Weiglerhaus gekommen, so rum. Ja. Sodass er hat den Weltkrieg mitgemacht, war dann ein, zwei Jahre Pastor in Bielefeld, dann einige Jahre in einer Arbeitergemeinde in Essen und hat dann das Jugendveramt der Altstadtgemeinde übernommen. Und da hat er mir mal erzählt, er habe sich als junger Pastor vorgenommen, in jeder Woche 70 Menschen persönlich das Evangelium zu sagen. Ich weiß auch nicht, warum auf die 70 gekommen ist. Sie spielt ja in der Bibel eine besondere Rolle, die Zahl. Darüber kann man nachdenken. Ich habe das damals nicht gefragt und nun kann ich es nicht mehr fragen. Aber das hat er ja dann durchgehalten. Und er hat gesagt, da zähle ich nicht die Gottesdienstbesucher. Da zähle ich nicht, wie in der Bibelstunde sind. Da zähle ich nicht, wenn ich meine Beerdigung habe, also die Amtshandlungen, als er noch Gemeindepfarrer war. Sondern da zähle ich meine Krankenhausbesuche, meine Hausbesuche, meine Gespräche mit einzelnen Menschen. Und ich will als Pastor kein Gespräch führen, in dem ich nicht auf Jesus zu sprechen komme und das Evangelium sage. Und das war für ihn als Evangelisten ganz entscheidend. Sie werden das finden, wenn Sie diesen Vortrag Jesus unser Schicksal einmal sich durchlesen. Wir werden das jetzt nicht tun können. Ich will nur manchem immer wieder darauf hinweisen, wie sehr er von seiner Seelsorge, von seinen Gesprächen auch erzählen kann. Er verfremdet das, das muss er ja auch, um die seelsorgerliche Schweigepflicht zu wahren. Aber seine Verkündigung war ganz stark geprägt durch diese persönlichen Besuche. Er hat diese Besuche als Pfarrer natürlich in den Häusern gemacht. Er hat die Besuche ganz stark in den Krankenhäusern gemacht. Er wohnte in der Nähe eines Krankenhauses. Er hat über Jahre hin, gerade auch in der Kriegszeit hin, ganz intensiv die Krankenhausseelsorge in Essen gemacht, gerade in einem großen Essener Krankenhaus Füssenstift, hat da sehr viele einzelne Gespräche geführt. Er erzählt ja dann eins auch mal, dass er in so ein Krankenzimmer kommt und lauter junge Leute und die sind alle ganz fröhlich. Und dann sagen sie, ach, Sie sind der Pastor, ja, dann wollen wir Ihnen mal eine Frage vorlegen. Dann kommt diese berühmte Frage, nicht wahr? Kain schlug Abel und wurde vertrieben, oder seine Frau dann her. Tja, sagt Busch. Und dann sagen sie mal, hat Ihnen das schon mal eine schlaflose Nacht gemacht? Nö, sagen die. Ja, sehen Sie, sagt er, ich bin viel älter als Sie. Ich habe nur noch wenig Zeit. Ich kann nur noch Fragen beantworten, worüber die Leute schlaflose Nächte haben. Und nennen Sie mir mal Ihre Fragen mit den schlaflosen Nächten. Und das konnte er sehr überzeugend sagen. Und dann kamen die Gespräche. Denn das sind ja dann die Fragen, die die Menschen bewegen. Und das sind auch die Fragen, zu denen Jesus sich stellt. Und auf die das Evangelium antwortet. Also diese intensiven Besuche. Ich weiß, dass Ihnen das oft hart angekommen ist. Das ist ja nicht so einfach. Die direkte Konfrontation. Es ist mir ja viel leichter, hier vor einem Mikrofon zu stehen und vor lauter gutwilligen Menschen und etwas zu sagen, als wenn ich das in einer säkularen Umgebung sagen muss, vor Kollegen, ich meine jetzt nicht meine theologischen Kollegen, sondern ganz andere. Man hat ja mancherlei Kontakte in meinem Amt mit vielen weltlichen Leuten. Und man muss das erklären, wieso man ein relativ vernünftiger Mensch ist und doch Pastor. Und dafür gibt es ja Antworten. Aber die müssen zur Sache kommen. Die müssen zur Person kommen. Die müssen zu Jesus kommen. Und das konnte Wilhelm Busch. Und zum Beispiel erzählt, er machte immer Besuche, um Kohlen zu betteln fürs Weiglerhaus. Und da ließ er sich anmelden und besuchte die damals noch mächtigen Zechenleute. Und einer sagte zu ihm, als sie dann darüber gesprochen haben, er wollte gesagt, jawohl, ich stifte auch ein paar Tonnen Koks. Dann sagte er, ja, Pastor trifft man ja nicht so oft. Sie haben ja einen merkwürdigen Beruf. Ja, sagt Busch, finde ich auch. Das macht nicht jeder. Und ja, trug es dann noch so rum und sagte dann, ja, wissen Sie, ich gehe öfter zu evangelischen Akademien. Da wird dann immer gesagt, der Christ und die Wirtschaft, der Christ als Arbeitgeber, der Christ als Arbeitnehmer, der Christ und das Kapital, der Christ und der Sozialismus. Also ganz interessant immer, sehr klug. Man trifft auch seinesgleichen, man trifft auch mal Leute, die man sonst nicht trifft. Ich gehe wirklich gerne hin. Aber wissen Sie, mir hat da noch nie einer die Frage beantwortet, wer ist eigentlich ein Christ? Setzen Sie das eigentlich immer so voraus, dass alle Christen sind? Und gehen dann gleich und sagen, Sie sind ja Christ und reden wir noch über, wie Sie mit Ihrem Geld umgehen und wie Sie mit Ihren Mitarbeitern umgehen. Das war, wie Wilhelm Busch Einzelgespräche führte, zur Sache kam, Jesus verkündigte, aber nicht nur da, sondern er ist mit ganz großer Liebe und Treue in den Jahren nach dem Krieg durch die Jungarbeiterwohnheime gegangen, und hat die jungen Bergleute besucht, die jungen Stahlarbeiter besucht, die damals ins Ruhrgebiet geholt wurden und die da sehr hart gearbeitet haben, die nicht in keinen Gottesdienst kamen, in keine Jugendarbeit kamen, zu denen der Pastor gehen musste. Und er ist gegangen. Und das hat sein ganzes evangelistisches Zeugnis geprägt. Und er hat mir gesagt, wenn das nicht wäre, dass ich dem Einzelnen auch das Evangelium sage, und jede Woche wieder neu, dann könnte ich es auch nicht allen sagen. Ich glaube, dass das etwas ganz Typisches für ihn ist. Nun, das waren drei Grundregeln. Ehe ich nun zum Evangelisten komme, muss ich zwei andere Dinge noch sagen. Erstens, Wilhelm Busch war, ja, ehe er Evangelist war, wahrscheinlich Prediger. Und wahrscheinlich war er auch mit noch größerer Leidenschaft Prediger. Und ich meine damit die sonntägliche Predigt, die er im Gottesdienst hielt. Er hat, wenn er nicht krank war oder auf evangelistischen Reisen oder mal Urlaub machte, viel Urlaub hat er nie gemacht, dann hat er gepredigt. Ich denke, dass er doch 40 bis 50 Predigten pro Jahr gehalten hat. Und das über 40 Jahre hin. Mit großer Leidenschaft und Frische und immer wieder neu. Er hielt dann ja den Frühgottesdienst der Altstadtgemeinde. Es war also gar kein besonderer Gottesdienst in dem Sinne. Es war der Frühgottesdienst der Altstadtgemeinde um 8.30 Uhr, zunächst in der Marktkirche, dann, nachdem sie zerstört war, in anderen Räumen, schließlich dann später wieder im Weiglerhaus. Und er hielt das nach der einfachen Form, wie das in unserer Agenda steht, also die württembergische Predigtordnung, also alles ganz korrekt und kirchlich und normal. Und der Gottesdienst dauerte dreiviertel Stunde und er legte einen Text aus, die Predigt etwa 25 bis 30 Minuten. Und er gliederte den Text, fand ein Thema und drei Teile und entwickelte das. Er hatte kurze Texte, er predigte fortlaufende Texte, also weite Teile des Lukas-Evangeliums hat er durchgepredigt, Passionsgeschichten durchgepredigt. Er hat dann Einzeldinge genommen, Kurzgeschichten der Bibel, Menschen unter dem Kreuz, Gegenstände des Kreuzes. Natürlich kirchenjahresbedingte Reihen gehalten in Adventszeit, in der Passionszeit. Er hat immer kurze, einprägsame Texte genommen, also Texte genommen, die sich auch einprägen konnten, aber keine Lieblingstexte, sondern sich hineinbegeben in das Gesamte der Heiligen Schrift. Er hat nicht die vorgegebenen Predigtexte genommen für seine Predigt. Das schien ihm zu schmal und ich muss ihm Recht darin geben. Die Predigtexte, die wir ja haben in den ordentlichen Perikopenreihen, sind ja ausgesucht nach den Evangelien oder den Episteln der Sonntage, jedenfalls nach dem liturgischen Namen des Sonntags und geben darum nur ein bestimmtes Spektrum wieder. Wenn man aber ganze Bücher der Heiligen Schrift durchpredigt, gewinnt man in der Regel ein breiteres Spektrum. Das war für ihn ganz wichtig. Und wenn man fragt, wer waren seine Vorbilder, dann weniger die Evangelisten, sondern mehr die Erweckungsprediger. Er hat sie intensiv studiert. Er hat immer wieder darauf hingewiesen, dass er von ihnen lernt. Er hat mir gesagt, ich brauche jeden Tag wirklich die Stille und ich will einmal im Jahr die Bibel durchlesen. Dazu muss man jeden Tag vier Kapitel lesen und ich lese jeden Tag von den Erweckungspredigern eine Predigt. Er hat also sehr intensiv sich Zeit genommen für die Stille, für das Hören, für das Gebet und für die Lektüre der Erweckungsprediger. Und das wollte er sein, Erweckungsprediger. Das muss man ja durchaus auch unterscheiden vom Evangelisten. Die Erweckungsprediger waren fast ausschließlich Ortspfarrer. Also Leute, die an einem Ort, einer Gemeinde, sonntäglich predigten. Und die Menschen kamen herzu. Und das war für ihn ganz wichtig, diese Anbindung zu haben an die örtliche Gemeinde, diesen Predigtauftrag zu haben, der kontinuierlichen Verkündigung. Aber in dieser Verkündigung auch ganz offen zu sein.
Er hat ja, und das finden Sie in seinen Büchern dann auch notiert und zitiert, einmal in einer Festschrift für Kurt Schaaf auf 2-3 Seiten Stellung nehmen sollen, was ihm das Wichtigste ist. Das ist eine ganz interessante Schrift. Da war eine ganze Reihe Theologen aufgefordert, mal auf 2-3 Seiten zu schreiben, was ihm das Wichtigste ist. Das ist ja nicht so einfach. Und darauf hat er gesagt, mir ist das Wichtigste, Römer 3 erwecklich zu predigen. Also er meint den Teil von Römer 3, der die Rechtfertigung verkündigt, um Christi willen durch sein Blut im Glauben. Römer 3 erwecklich zu verkündigen, das sei ihm das Wichtigste in der ganzen Pastorenexistenz. Und dann führt er das aus, sagt, es gibt viele Predigten, die sich ethischen Fragen widmen, Fragen des christlichen Lebens. Das ist ein wichtiger Bereich, bloß nach seiner Auffassung folgen die Werke aus dem Glauben. Und es muss zunächst der Grund des Glaubens gelegt werden. Sagt, es gibt viele Predigten, die sich zu gesellschaftlichen, zu politischen Fragen äußern. Da war er sehr zurückhaltend, obwohl er persönlich sehr klare politische Auffassungen vertrat. Aber in seinen Predigten, in seiner Verkündigung werden Sie das kaum finden. Da vertrat er zusammen mit seinem Freund Gustav Heinemann eine sehr puristische Auffassung. Das gehörte für ihn nicht auf die Kanzel. Aber Römer 3 erwecklich, das gehörte auf die Kanzel. Und Römer 3 erwecklich meint ja, das Kreuz Christi so predigen, dass der Sünder im Glauben die Rechtfertigung annimmt. Und darum hat er immer wieder das Wort vom Kreuz gepredigt. Und darin war er der Schüler des Paulus, wenn Sie danach fragen. Das war sein Lebensthema in der Verkündigung. Römer 3 erwecklich predigen heißt dann erstmal Römer 3 überhaupt predigen und nicht umgehen und zu anderen Dingen kommen, die leichter zu predigen sind, muss ich auch sagen. Es ist ja leichter zu predigen über den Heilsweg des Christen, weil da stärker die persönliche Erfahrung und Begleitung hineingeht. Es ist auch leichter zu predigen, zu ethischen Fragenstellungen zu nehmen. Römer 3 ist wirklich schwer zu predigen, auch in der Abstraktion, die Rechtfertigung nun einmal hat. Aber das war seine große Leidenschaft. Christus für uns in den Tod gegeben, das Kreuz Christi zu predigen und dass wir darin im Glauben gerechtfertigt sind, wenn wir das annehmen. Und ein zweites muss ich noch sagen, ehe ich zum Evangelisten komme. Wilhelm Busch war eben auch mit Leidenschaft Jugendpfarrer. Und er hat für seine Evangelisation in der Jugendarbeit ganz viel gelernt. Er hat vor allen Dingen das gelernt, was man ja in der Evangelisation gebraucht, diese Elementarisierung. Das heißt, die grundlegenden Dinge des christlichen Glaubens so einfach zu sagen, dass jeder folgen kann und jeder mitgehen kann. Und er hat in der Jugendarbeit gelernt, biblische Geschichten zu erzählen. Und er hat in jeder Evangelisation immer wieder und immer wieder biblische Geschichten auch erzählt. In der Jugendarbeit war das besonders wichtig, denn dort verkündigte er das Evangelium in der Regel in dreierlei Form. Es geht um die Form. Erstens für die Mitarbeiter in der sonntäglichen Predigt. Sie kamen nämlich zum Morgengottesdienst zusammen mit der Gemeinde, um anschließend Hausbesuche zu machen. Zweitens für Mitarbeiter im Wesentlichen in ausführlichen Auslegungen in der Mitarbeiterbibelstunde und Mitarbeiterzurüstung. Und drittens für die Jungen, die eingeladen wurden und die dann in großen Scharen kamen, hat er biblische Geschichten erzählt. Und zwar einfach der Reihe nach durch, von der Erschaffung der Welt bis zum wiederkommenden Herrn. Und es ging immer weiter. Und einiges ist ja gedruckt worden, ich will das jetzt nicht Ihnen vorlesen oder so, aber ich habe daraus gelernt, dass es eine hohe Kunst ist, biblische Geschichte zu erzählen und dass es sehr intensiv vorbereitet werden muss. Wilhelm Busch konnte man ja meinen, er wäre ein Meister der Improvisation. Das ist aber falsch. Nur weil er unendlich fleißig war, Und weil er das alles genau vorbereitet hatte, darum ging es ihm so leicht von der Hand. Nicht umgekehrt. Und nur mit großem Fleiß und intensiver Arbeit ist am Ende die Leichtigkeit gegeben. Und das hatte er in seiner Verkündigung. Heiterkeit, Leichtigkeit, Freundlichkeit. Aber es war intensiv verarbeitet und intensiv erarbeitet. Also der Jugendpfarrer für die Evangelisation, das war, dort hat er die biblische Geschichte gelernt. So, nun möchte ich den Evangelisten Ihnen vorstellen und dazu fünf Dinge sagen. Was mir wichtig geworden ist an dem Evangelisten Wilhelm Busch. Da möchte ich Ihnen zunächst sagen, dieses Büchlein haben wahrscheinlich viele von Ihnen. Ich will auch kurz erzählen, wie es entstanden ist. Wilhelm Busch hatte sich ja nach der Testigenkonferenz 1966 von uns verabschiedet. Wir sehen ihn ja noch, wie er von der Bühne ging. Er fuhr in die DDR zu einer Evangelisation nach Rügen. Und bei der Rückfahrt in Lübeck hat ihn der Herr heimgeholt. Und vieles war klar geordnet, natürlich, aber manches war eben offen. Offen war, wer macht Licht und Leben weiter? Denn das war ja die Zeitschrift, die er wieder aufgebaut hat nach dem Krieg und die in besonderer Weise sein Sprachrohr war. Und da war es dann naheliegend, dass man sagte, ja, Bruder Demmer, dann, Sie sind nun mal da und Sie kennen sich da auch aus, dann machen Sie es erstmal, bis wir eine Lösung gefunden haben. Und dann wurde ich von einem Tag zum anderen, also für wenige Monate, aber immerhin Schriftleiter, wie das damals hieß, von Licht und Leben. Und ein Mitarbeiter von Wilhelm Busch war Karl-Heinz Ehring damals. Er arbeitete intensiv bei Licht und Leben mit und wir guckten jetzt erstmal, was gibt es denn an Vorarbeit, wir müssen ja die nächsten Nummern machen, also es muss ja alles ganz praktisch weitergehen. Da stießen wir zum Beispiel auf die Vorarbeiten, die er noch zum Teil auch abgeschlossen hatte, für seine Andachten und Vorträge zu dem Evangelistenkongress im Winter 66, November, Dezember in Berlin. Da war er eingeladen worden, ich glaube für eine Bibelarbeit und für einen Vortrag. Also das fanden wir, das Material. Das konnte man auch, das war weitgehend fertig, das brauchte man nur leicht zu redigieren, konnte man herausgeben. Und dann kam uns der Gedanke, dass wir sagten, es gibt doch viele Tonbandnachschriften von Evangelisationen. Und lass uns doch mal versuchen, was die hergeben, also Tonbänder, was die hergeben, aber nicht mal einen oder einen anderen evangelistischen Vortrag nach Licht und Leben nehmen können. Und dann sagt man, ja, jetzt müssen wir es ja so durchgehen, die Herbstnummern liegen an und das muss man ja dann auch erst ein bisschen ausarbeiten. Und dann haben wir diesen Vortrag herausgesucht, den Sie hier auch in diesem Büchlein finden. Wann geht die Welt unter? Und den haben wir, der ist abgeschrieben worden und dann haben wir ihn redigiert, wenig verändert. Sie finden ja hier drin noch die ganz normale Sprache, wir haben es wenig verändert und dann so gebracht. Und daraufhin haben wir ein großes Echo bekommen. Und dann gab es eins das andere, dass wir sagten, ja dann sollte man doch versuchen. Und der Verleger vom Schriftmissionsverlag kam und sagte, das ist ja wirklich interessant, was ihr da gemacht habt. Also da gibt es doch sicher noch mehr Sachen. Ich würde das verlegen als Buch. Da hat Frau Busch sehr mitgearbeitet, Karl-Heinz Ehring im Wesentlichen die redaktionelle Arbeit gemacht. Ich hatte es mir dann auch nochmal angeguckt. Und das ist dann ja wohl diese Erstausgabe, wie sie dann 1967 erschien. Und keiner von uns hat damals geahnt, dass das sein größter publizistischer Erfolg wurde, erst nach seinem Tod. Das ist ja bis weit in die Hunderttausende wohl nachgedruckt worden. Und wenn ich mich hin... Ja, stimmt ja mit weit in die Hunderttausende. Ganz ja. Ich denke manchmal, haben wir es nicht eine Nummer kleiner, es passt dann auch noch. Also, es ist so, dass Sie in diesen, und das würde ich allen empfehlen, es auch nochmal ruhig zu lesen, dass Sie darin doch sehr stark ihn authentisch finden. Wir haben wenig verändert. Er redet so, wie er redet. Und wir haben mit Bewusstsein bei den Vorträgen das an die erste Stelle gestellt. Gott ja, aber warum Jesus? Und das habe ich ihn noch abziehen lassen, weil das sein evangelistischer Impetus war. Er wollte Jesus verkündigen und sonst nichts. Und jetzt habe ich 5 Punkte kurz, zu denen ich dann jeweils noch etwas sage. Erstens, also was dem Evangelisten wichtig war, ich nenne die 5 gleich, dann können Sie sich orientieren und wissen, wo wir dran sind. Wir hören auch so auf, dass wir noch richtig Zeit haben, Fragen zu stellen und miteinander zu sprechen. Also, erstens, Jesus allein. Zweitens, Angst vor dem Zorn Gottes. Drittens, Bekehrung erlebt. Viertens, das Wort vom Kreuz. Fünftens, in Anfechtung bewahrt. Kommt alles ja nochmal. Kommt ja alles nochmal. Das ist jetzt nur erstmal der grobe Überblick. Jetzt erstens Jesus allein. Das war ihm die interessante Antwort. Erstens, Jesus ist die Offenbarung Gottes. Da sagt er, wir wandeln im Nebel und wir suchen Gott. Wir können ahnen, man kann in Umrissen etwas sehen. Aber man kann es nicht genau erkennen. Und dann tritt in Jesus Gott selber aus dem Nebel heraus und begegnet uns und zeigt uns, wer er ist. Deshalb zweitens, Jesus ist die rettende Liebe Gottes. Und da haben Sie schon gleich wieder diesen zweiten Punkt, die Angst vor dem Zorn Gottes, auf den ich gleich aber nochmal gesondert komme. Zweitens, Jesus ist die rettende Liebe Gottes. Vor einiger Zeit hatte ich ein Gespräch mit einem Journalisten, der mich interviewte und fragte, warum halten Sie eigentlich solche Vorträge auf? Habe ich ihm geantwortet, die halte ich, weil ich Angst habe, dass die Leute in die Hölle kommen. Den Mut muss man ja erstmal haben, Journalisten das zu sagen. Und die Angst muss man auch haben. Wenn man die nämlich gar nicht hat, glaubt einem das ja auch keiner. Und Wilhelm Busch war bewegt davon, dass der Mensch verloren gehen kann, dass er im Gericht Gottes umkommen kann, dass der Zorn Gottes über einem Leben stehen kann und dass Gott dahin gehen kann. Und das aber was nicht das letzte Wort, und dass Jesus die rettende Liebe Gottes ist. Wenn wir Gott wieder fürchten lernen, dann werden wir fragen, wo ist denn Rettung vor dem Zorn Gottes? Wo ist die Rettung? Und dann darf uns aufgehen, Jesus ist die rettende Liebe Gottes. Gehen Sie mit mir nach Jerusalem, da ist ein Hügel vor der Stadt, Sie sehen tausende von Menschen, die Köpfe der vielen Menschen ragen 3 Kreuze. Der Mann am linken Kreuz ist so wie wir ein Sünder, rechts der auch, aber der in der Mitte, sehen Sie ihn an, den Mann mit der Dornenkrone, den Sohn des lebendigen Gottes, du edles Angesichte, davor das Reich der Welt erschrickt und wird zunichte, wie bist du so entstellt? Warum hängt er da? Dieses Kreuz ist der Altar Gottes und Jesus ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Das versöhnt mit Gott. Drittens dann, immer Jesus allein. Jesus ist der Einzige, der mit dem größten Problem unseres Lebens fertig wird. Und Wilhelm Busch führt dann aus, das größte Problem ist die Schuld. Und die Befreiung von der Schuld. Ich möchte Ihnen aus Erfahrung sagen, das ist eine Befreiung zu wissen. Ich habe Vergebung meiner Sünden. Das ist die größte Befreiung im Leben und erst im Sterben. Ihr Alten, Sterben und Vergebung der Sünden haben oder in die Ewigkeit gehen und alle Schuld mitnehmen müssen. Wie schauerlich. Und dann führt er das aus, dass Jesus dieses große Problem auf Golgatha gelöst hat und nun uns die Vergebung der Sünden schenkt. Viertens, Jesus, der gute Hirte. Darin wird erzählt, eben habe ich erzählt, dass Jesus am Kreuz starb, um unsere Schuld zu bezahlen. Merken Sie sich den Satz, die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und dann erzählt Wilhelm Busch, wie er es biblisch so erzählen kann, die Auferstehungsgeschichte. Und dann hat man ihn ins Grab gelegt, in ein Felsengrab. Eine schwere Steinplatte wurde davor gewälzt. Und damit man ganz sicher ging, hatte der römische Statthalter noch ein Siegel angebracht. und Posten davor aufziehen lassen, römische Legionäre, ich stelle mir großartige Kerle darunter vor, Kerle, die in allen Ländern der Erde gekämpft hatten, in Gallien, dem heutigen Frankreich, in Germanien, also in Deutschland, in Asien, in Afrika, narbenbedeckte Burschen waren das. Die standen also im Morgengrauen des dritten Tages da mit dem Schild am Arm, dem Wurfspeer in der rechten Hand, dem Helm auf den Kopf, ein römischer Legionär wartete. Auf ihn konnte man sich verlassen. Und dann wird es auf einmal taghell und die Bibel sagt, ein Engel vom Himmel schleuderte den Stein weg und Jesus kommt aus dem Grab. So gewaltig ist das, dass die Kriegsknechte in Ohnmacht fallen. Ein paar Stunden später begegnet Jesus einem armen Mädchen und die Bibel sagt von ihr, sie hatte 7 Teufel in sich gehabt, die Jesus ausgetrieben hatte. Dieses Mädchen weint. Da kommt Jesus zu ihr, da fällt das Mädchen nicht in Ohnmacht. Im Gegenteil, es freut sich, dass es den auferstandenen Jesus erkennt und sagt, Meister, er tröstet sie, weil es weiß, Jesus, der gute Hirte, lebt und ist bei mir. Das ist ganz typisch, wie er dann so eine biblische Geschichte da einfliegt und damit Kreuz und Auferstehung in den Mittelpunkt rückt. Und damit ist er ganz bei Paulus, indem er das so verkündigt. Das Kreuz, Christus für uns gestorben und die Auferstehung auferweckt, dass wir in ihm das Leben haben. Und damit schließt er dann ab. Fünftens, Jesus, der Fürst des Lebens. Und nimmt dann Menschen hinein in die große Hoffnung, die mit der Auferstehung Jesu von den Toten gegeben ist. Dass der Todeshauch über der Welt vergeht. Er sagt, da sehen Sie, ich war im Ersten Weltkrieg wochenlang bei Verdun, wo damals eine der größten Schlachten tobte. Zwischen den Linien lagen Leichen über Leichen. Ich bin mein Leben lang diesen süßlichen Leichengeruch nicht mehr losgeworden. Und immer wenn ich so ein Ehrenmal sehe, es fielen fürs Vaterland, dann rieche ich den Geruch von Verdun, den Leichengeruch. Und wenn ich denke, in 100 Jahren sind wir alle nicht mehr da, dann weht mich dieser entsetzliche Todeshauch an. Und in dieser Todeswelt ist einer, der von den Toten auferstanden ist. Und er sagt, denken Sie, er sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Glaubt an mich, kommt her zu mir, bekehrt euch zu mir, werdet mein Eigentum. Ich führe euch zum Leben. Ist das nicht wundervoll? Wie kann man in dieser Todeswelt überhaupt leben, ohne diesen Heiland, der das Leben ist und zum ewigen Leben führt. Jesus allein. Das hat Wilhelm Busch sein ganzes Leben lang geprägt. Und zu den schönen Geschichten gehört ja die vom Zirkus Sarrasani, wo er das als junger Pfarrer in Essen zum ersten Mal erfahren hat, dass die Nennung des Namens Jesu Kraft hat. Ich wollte sie Ihnen vorlesen, aber ich erzähle sie kurz, denn ich sehe, wenn ich auf die Uhr blicke, dass wir weiter zu eilen haben. Also er war da Gemeindepfarrer in seinem Gemeindebezirk, gastiert dieser Zirkus. Eine Amerikanerin stirbt plötzlich, muss beerdigt werden. Er wird gebeten, die Beerdigung zu halten. Und dann ist an einem Vormittag das ganze Zirkusvolk zusammen. Die meisten können gar kein Deutsch und wohnen nun dieser Beerdigung bei. Und er schildert das sehr anschaulich, wie sie da sind in ihren Kostümen und so weiter, wie sie angezogen sind. Und merkt, er ist gar keine Sammlung, die verstehen mich auch gar nicht. Und so viel Englisch kann ich auch nicht, dass ich das versuchen könnte. Und wenn ich es versuchen würde, würden die gerade Italienisch und Französisch und Spanisch sprechen, sodass es auch nichts bringen würde. Und in seiner ganzen Verzweiflung fährt er aber fort, wie es so vorgegeben ist. Und es fällt der Name Jesus. Und dann wird's ruhig. Denn den Namen verstehen alle. Und dann sagt er, jetzt mache ich nur noch ganz kurze Sätze von Jesus. Jesus, der Heiland unseres Lebens. Jesus, die Vergebung aller unserer Sünden. Jesus hat dem Tod die Macht genommen und ewiges Leben gebracht. Jesus ist der Weg. Jesus ist die Wahrheit. Jesus ist das Leben. Und er erzählt dann, dass eine Stille und Sammlung eintrat, alle ihre Sachen liegen ließen und diese schlichten, einfachen Sätze aufgenommen wurden und angenommen wurden. Dies war übrigens seine erste Erzählung, die er schrieb, die einen großen Erfolg hatte und so ist er dazu gekommen, alle diese vielen Erzählungen zu schreiben, die sie ja in diesen vielen Heften, ich glaube es sind 5 am Ende geworden, zum Teil kennen. Also Jesus allein. Zweitens, Angst vor dem Gericht Gottes. Ich erzählte davon schon das ein oder andere, dass ihm das in seiner Verkündigung ganz wichtig war und dass er sagt, es kann ja eigentlich keiner ein Prediger des Evangeliums sein, wenn er die Leute darüber im Unklaren lässt, dass sie verloren sind und dass sie dem Gericht Gottes entgegengehen und dass sie im Gericht Gottes nur bestehen können durch die Gnade Jesu. Und diese Angst, dass Menschen verloren gehen und ihnen der Weg zu Jesus nicht gezeigt worden ist, der hat sie umgetrieben. Ich will Ihnen hier erzählen von einer Evangelisation, die ich miterlebt habe. Es war in einer Sauerlandgemeinde, wir machten meistens Jugendfreizeiten dann und gingen abends auch mit den Jungen, die an den Freizeiten teilnahmen, in die Evangelisation. Und ich weiß nicht mehr, welches Thema er hatte. Ich weiß nur noch, dass er eigentlich nichts anderes getan hat, als eine biblische Geschichte zu erzählen. Er hat die Geschichte außerordentlich anschaulich erzählt von der Sündflut. Das Gericht Gottes über die Welt kommt. Und die Welt es gar nicht merkt und gar nicht begreift. Und dass einige wenige von Gott gerufen sind und die fangen an, mitten im Trockenen eine Arche zu bauen. Und die Leute kommen und sagen, was für ein Unsinn, was baut ihr denn da? Ja, sagen sie, Gottes Gericht wird kommen, wir werden alle untergehen, nur wenn der Arche ist, wird gerettet. Sagen sie, was wird für ein Gericht sein? Ja, es wird ein riesen Wasserflut kommen. Ja, sagen sie, hier ist doch mitten im Trockenen. Hier ist doch gar nichts, das Holz müsst ihr hier ranholen, hier ist doch halbe Wüste. Hier ist doch gar kein Wasser zu sehen, also das war direkt am Meer, mal eine Sturmflut kommt, das können wir uns ja vorstellen. Aber hier, das ist doch völlig unbegreiflich. Und erzählt in einer Anschaulichkeit, wie die Menschen die Botschaft vom Gericht Gottes überhören, sie für lächerlich halten, ihrer Alltagsbeschäftigung nachgehen, das zur Kenntnis nehmen, dass das welche sagen, und dann wird die Arche fertig und so bezogen, wie es beschrieben ist in der Bibel, das wird wieder geschildert, dann kommt die Flut. Ja, das hat man schon öfter gehabt und große Überschwemmungen und dies und das, und dann begreifen sie, und das könnte ja recht gewesen sein, was sie gesagt haben, dass man nur in der Arche gerettet ist. Und in ihrer Todesnot und im Gericht wollen sie nun hinein. Und nun ist es zu spät. Und jetzt hat Gott zugeschlossen. Und dann gibt es ein zu spät. Auch ein zu spät für die Gnade. Die kann man nämlich versäumen. Und dann hat er berichtet, die Arche jetzt ist Jesus und seine Gemeinde hier. Und auch wir sind in der Gefahr, die Botschaft vom Gericht Gottes lächerlich zu finden. Und dann werden wir alle da kommen. Aber Jesus ist da und wartet, um uns zu retten. Das ist viele, viele Jahre her. Aber ich könnte es ausführlich noch heute so erzählen. Ich breche damit hier ab. Aber das war eine Verkündigung, die, wo man merkte, hat eine Angst um jeden Einzelnen hier, dass er verloren gehen könnte. Aber er jagt ihn nicht in die Angst, sondern er zeigt ihm den Weg zum Leben. Sie wollen etwas fragen, bitte schön.
Ja, ich glaube, es war das Reiche. Aber so wird es doch in meinem Leben keinen Zweck mehr haben. Ich hätte nach den Felsen stehen und nach drinnen warten sollen, das Wasser nicht.
Wo war es denn?
In der Halle.
Ja, das stimmt. Das war ein Dali, ich wollte es so im Einzelnen nicht erzählen, ja. Nicht, aber dass eben Menschen in gewarnt werden müssen vor dem Zorn Gottes. Wilhelm Busch hat das ja auch, sagen wir mal, nicht so persönlich nur gesehen, sondern er war sehr, sehr durch das, was an den Juden geschehen war, getroffen und war der Meinung, jetzt liegt Gottes Zorn über dem deutschen Volk. Und da ist eigentlich danach, nachdem man sich an Gottes Augapfel so vergangen hat, ja, was ist da mit diesem Volk, dann kann Gottes Zorn noch mal darüber liegen. Und er hat in vielem, was dann Krieg und Nachkriegszeit geschah, ganz deutlich Gottes Zorn über das ganze Volk gesehen. Also nicht nur das über den Einzelnen. Der dritte Punkt, Bekehrung erlebt. Er war als Evangelist auch ein Bekehrungsprediger. und hat zur Bekehrung, zur Umkehr gerufen. Und er konnte das ganz überzeugend tun, weil er selber eine Bekehrung erlebt hat. Und er erzählt sie hier in den Plaudereien. Wenn wir die Zeit haben, kann ich vielleicht etwas daraus hören. Ja, wie geht es noch? Denn das ist dann besser, wenn es so ist, wie er es selber erzählt. Er war ja leidenschaftlich Offizier und Offiziersehre und Deutschland. Er war sehr national eingestellt. Er war von Anfang an dann ein entschiedener Gegner des Nationalsozialismus. Aber er betrachtete zum Teil das auch eine Schande am deutschen Offizier, was man da machte, nicht? Das muss man sehen. Und als man ihm die Wehrwürdigkeit dann absprach, um des Evangeliums willen, hat ihn das tief getroffen, damals. Und er war Kriegsfreiwilliger geworden und sehr jung Offizier im Ersten Weltkrieg. Und seine berufliche Perspektive ging ganz in die Richtung, dass er Kunstgeschichte studieren wollte. Er war sehr bekannt mit dem Maler Steinhausen und ging ganz in der Frankfurter Kunstszene so auf, wie man das heute ausdrücken würde. Und er sagt dann, als ich mit 19 Jahren in einem aktiven Regiment Offizier wurde, war mein Stolz ungeheuer. Da gab es keine Hemmung mehr. Man lebte an der Grenze des Todes nach der Regel, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Aber dann kam die Stunde, da Gott in mein Leben eingriff. Neben mir starb ein Kamerad, und plötzlich fiel die Frage über mich her, wo ist der jetzt? Ich brauchte keinen Pfarrer, um zu wissen, der steht jetzt vor Gott. Und die Frage bohrte weiter, wie? Und wenn es mich getroffen hätte, dann stünde ich jetzt vor Gott. Ich, der alle Gebote Gottes mit Füßen getreten hat. Und jetzt fielen die Schrecken der Hölle auf mich. Alles war vergessen, was ich je vom Evangelium gehört hatte. Wer konnte mir raten? Als wir in Ruhestellung kamen, suchte ich einen Militärpfarrer auf und fragte ihn, was muss ich tun, damit ich nicht in die Hölle komme? Der arme Mann war von der Frage völlig verwirrt und stammelte nur, Herr Leutnant, machen Sie sich keine Skrupel, wer für das Vaterland stirbt, stirbt wohl. Zuerst wollen wir nur den einen einzigen Gedanken haben, dass wir siegen müssen. Sie wissen es auch nicht, erklärte ich bitter und ging ohne Gruß davon. Ein Vierteljahr lang quälte ich mich in entsetzlicher Unruhe. Eines Tages, wir waren wieder einmal hinter der Front, räumte ich meinen Koffer auf, der bei der Bagage blieb. Am nächsten Tag sollte es wieder an die Front gehen. Dabei fiel mir eine Bibel in die Hand, die meine Mutter mir beim letzten Urlaub in den Koffer gepackt hatte. Auf dem ersten Blatt stand, in der mir so teuren Handschrift, meinem lieben Sohn. Und dann der Spruch, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Hier musste Licht für mich sein. Ich blätterte in dem Buch und mein Blick fiel auf das Wort des Menschensohn, ist gekommen, selig zu machen, das verloren ist. Das schlug ein wie ein Blitz. Verloren war ich. Selig werden wollte ich. Jesus war der rechte Helfer für mich. Ich übergab mich ihm. Das war nun die große Wendung in meinem Leben. Ich habe damals erlebt, wie der lebendige Herr Jesus selbst seine Schafe sucht und ruft. Und heute weiß ich auch, dass meine Eltern in jener Zeit nicht nur um meine Bewahrung im Krieg, sondern vor allem um meine ewige Errettung gebetet haben. Viertens, das Wort vom Kreuz. Einiges habe ich davon Ihnen schon berichtet. Wir haben ja auch in diesem Text, den wir miteinander durchgegangen sind, das uns vor Augen geführt. Für Wilhelm Busch war es die Mitte der Schrift. Und damit war er ganz bei Paulus. Und damit war er ganz ein Schüler des Paulus. Es ist ja gar keine Frage, dass das ein ganz schwieriger Punkt der Verkündigung ist. Denn die Frage ist ja doch, warum ist an diesem Kreuz die Versöhnung geschehen? Und Wilhelm Busch antwortet darauf immer, weil Gerechtigkeit und Gnade zusammen. Wenn nur begnadigt wird, ohne dass gerichtet wird, dann fällt Gottes Gerechtigkeit hin. Und wenn nur gerichtet wird, dann fällt Gottes Barmherzigkeit hin. Das ist ja schon für einen Menschen, der viel zu entscheiden hat über andere Menschen, eine schwierige Frage, wie er Gerechtigkeit und Barmherzigkeit miteinander verbindet. Aber Gerechtigkeit ohne Barmherzigkeit tötet nur. Und Barmherzigkeit ohne Gerechtigkeit schafft nur Verwirrung, Chaos und am Ende auch den Tod. Aber wie man das beides recht zusammenbringt, ist ja auch für jeden, Sie brauchen ja nur an die Erziehung Ihrer Kinder zu denken, eine ganz, ganz schwierige Frage im Vollzug hier. Und wie bringt nun Gott Gerechtigkeit und Barmherzigkeit zusammen? So, dass er selber in seinem Sohn die Strafe auf sich nimmt, die uns gebührt. Und so, als der Gerechte leidet und uns Barmherzigkeit schenkt. Und in immer neuen Bildern, Erzählungen und Gleichnissen wendet er in all seiner Verkündigung, in der Predigt, in der evangelistischen Verkündigung, dies immer wieder hin. Denn das ist ihm die Mitte des Evangeliums. Das, was Luther den fröhlichen Wechsel sagt, was Wilhelm Busch häufig so erzählte, dass Barabbas frei ist und Jesus geht in den Tod. Und dann kann er sagen, du bist Barabbas, dein Kreuz trägt ein anderer. Du hast Freiheit zum Leben, du bist begnadigt, weil Jesus für dich starb. Dieses Wort vom Kreuz, das die Liebe Gottes bezeugt, war ihm Mitte evangelistischer Verkündigung. Und dann komme ich zum Schluss, damit wir auch noch etwas Zeit haben, in Anfechtung bewahrt. Ist der fünfte Punkt. In Anfechtung bewahrt. Er konnte sehr offen und sehr deutlich von seinen Anfechtungen auch predigen, um den Leuten klarzumachen, ein nicht angefochtener Glaube ist gar nicht möglich. Und er berichtet im Wesentlichen von zwei Anfechtungen. Eine Anfechtung ist der Tod seiner beiden Söhne. Und er erzählt das ja in diesem Lebensbericht, Plaudereien aus meinem Studierzimmer, mit großer Offenheit. Sein erster Sohn stirbt ganz jung an dem sogenannten plötzlichen Kindertod, dessen Rätsel man heute auch noch nicht hat. Er erzählt, wie sie abends an das Bett gehen und heben das Kind nochmal hoch und seine Frau meint, es schläft so tief und will es wecken und er schreit, er ist ja tot. Und sie wohnten damals unten in der Weigelstraße und das alte Hüssenstift in Essen lag direkt gegenüber. Er läuft mit dem toten Kind ins Krankenhaus abends hinein und die können auch nur noch den Tod feststellen. Und das andere ist, wie sein zweiter Sohn dann eingezogen wird, ein sehr begabter Musiker und dann in Russland verblutet. Und das hat ihn sehr bewegt. Und damit ist er nie fertig geworden. Und er hat das mal gesagt, ich komme da nicht drüber. Und daraufhin hat ein Seelsorger ihm gesagt, wo man nicht drüber kommt, da muss man drunter bleiben. Und ein Mann, der so durch Anfechtung ging, wurde darin glaubwürdig. Und das andere, er hat die Gefängniszeiten als Anfechtungszeiten, als wirkliche Anfechtungszeiten erlebt. Er schildert das auch kurz in dem Buch, das, in dem Vortrag, den ich Ihnen dort abgezogen habe. Da heißt es, ich habe einen Abend im Gefängnis erlebt, in dem die Hölle los war. Da hatten sie einen durchgehenden Transport von Leuten eingeliefert, die ins KZ gebracht werden sollten. Leute, die gar keine Hoffnung mehr hatten. Teils Kriminelle, teils schuldlose Leute, Juden. Diese Leute packten an einem Samstagabend die Verzweiflung, dann brüllte alles los. Das können Sie sich gar nicht vorstellen, ein ganzes Haus mit lauter Zellen voll Verzweiflung, wo alles schreit und gegen die Wände und Türen donnert. Die Wärter werden nervös und knallen mit ihren Revolvern, rennen herum, prügeln einen zusammen und ich sitze in meiner Zelle und denke, so wird die Hölle sein, so wird die Hölle sein. Das kann man schlecht schildern. In dieser Situation nun fällt mir ein, Jesus, er ist da. Ich erzähle Ihnen jetzt, was ich tatsächlich selber erlebt habe. Dann habe ich nur leise, ganz leise in meiner Zelle gesagt, Jesus, Jesus. Und in 3 Minuten wurde es still. Verstehen Sie? Ich rief ihn an. Das hörte kein Mensch, nur er. Und die Dämonen wussten weichen. Und dann sang ich, was streng verboten war, ganz laut: Jesu, meine Freude, meines Herzens Weide, Jesu, meine Zier. Ach, wie lang, ach lange ist dem Herzen bange und verlangt nach dir. Alle Gefangenen hörten es. Die Wärter sagten kein Wort. Was ich laut sang, mag von Ungewittern rings die Welt erzittern. Mir steht Jesus bei. In Anfechtungen bewahrt. Er hat auch davon erzählt, dass er selber in äußerste Verzweiflung, Depression und Mutlosigkeit in diesen Wochen im Gefängnis geraten ist. Und dass Jesus ihn immer wieder bewahrt hat. Er hat berichtet, dass ihm sehr geholfen hat dabei, den Epheserbrief ganz auswendig zu lernen. Ein Brief, der ja nicht so direkt leicht ist und zum Zugang führt. Dass man ihm also ein Neues Testament wiedergegeben hatte und dass er dann diesen Brief gelernt hat und immer wieder die Worte der Heiligen Schrift bedacht hat. Und er hat das offen berichtet und darin lag ein Stück seiner Glaubwürdigkeit. So schließe ich, wie ich begonnen habe, ein glaubwürdiger Zeuge, weil er eine hohe Übereinstimmung von Lehre und Leben, von Verkündigung und Glauben hatte. Und dass er immer nur dann so viel verkündigt hat, auch in seinen Anfechtungen, auch in seinen Nöten, auch mit den Rätseln seines Lebens, auf die er keine Antwort wusste. Und dass er so darunter blieb und nicht ausbrach, das war ein Stück seiner Glaubwürdigkeit. Und Jesus allein, das war ihm ganz wichtig. Ich danke Ihnen.
Wir danken dir, dass wir in dieser Stunde dein Gnadenwerk an ihm hell leuchtend sahen, wo er, es ist vieles in uns eingegangen von den Aussagen dieser Stunde. Aber Dank für die Väter und Mütter des Glaubens, die nun schon bei dir sind und die uns mit ihrem Glauben ein Beispiel waren. Segne nun auch noch den Abschluss dieses Berichtes und damit den Abschluss unseres Seminars. Amen.